Das Radioforum präsentiert die Berichterstattung vom Weltsozialforum 2009 in Belém, Pará. Das Radio ist in Bewegung. Eine andere Welt ist möglich. Jetzt auf Sendung Radio Matraconda.
Wir sind frohen Mutes, dass diese Sendung heute auch tatsächlich über Internet in Deutschland zu hören ist und dass sie auch jemand hört. Hast du denn inzwischen schon was mitbekommen? Gibt es ein Feedback von Hörern und Hörerinnen aus Deutschland?
Nein. Also mitbekommen habe ich direkt noch nichts. Also nur, dass Sendungen vermisst wurden, was ja wirklich darauf zurückzuführen ist, dass es hier am Anfang technische Probleme gab und eigentlich auch immer wieder mal zwischendurch. Aber gut, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Jetzt sind wir ja live mit dabei. Und gestern hat offiziell das Weltsozialforum begonnen. Und zwar mit einer sehr, sehr eindrucksvollen Demonstration, die, so wird gesagt, rund 100.000 Leute auf die Straße gebracht haben soll. Und einfach eine gute Dynamik hatte, will ich jetzt mal sagen. Also die war farbenfroh, die war fröhlich. Das wurde eigentlich eine Party am Ende.
Ja, sehr schön. Und auch der Regenguss, der es gestern nicht möglich gemacht hat, Kontakt aufzunehmen mit Leuten auf der Demonstration, hat die ganze Sache am Ende nicht behindert, sondern nur ein bisschen verzögert. Unsere Leute, die wir vor Ort hatten, hatten ihre Handys alle wasserfest verstaut und haben unsere flehentlichen Anrufe leider nicht hören können. Ja, wir haben es danach nach der Sendung dann auch noch geschafft zur Abschlusskundgebung, wo sich die Leute vor der Hauptbühne gedrängt haben. Es war schon dunkel in Belém, das war dann so gegen 6, 7. Auf der Bühne sind nacheinander die verschiedensten Vertreter von Organisationen, die zum Weltsozialforum gereist sind, aufgetaucht und haben sich vorgestellt. Also teilweise kleine politische Ansprachen, aber auch ein gewaltiges Kulturprogramm. Was ist dir in Erinnerung geblieben, Eva? Was hat dir gefallen?
Ein Gedicht ist mir in Erinnerung geblieben über Madre Tierra, kann man sozusagen sagen. Also über die Erde, über die Umwelt, das ist mal wieder doch auch sehr im Vordergrund gestanden. Und ja, natürlich auch die Auftritte der indigenen Gruppen. Was heißt Auftritte? Also es ist ja immer ein bisschen komisch, die oben auf der Bühne zu sehen. Man hat schnell den Eindruck, das ist jetzt hier, oder man könnte denken, es ist jetzt hier so eine leicht folkloristische Veranstaltung. Aber das ist natürlich eingebettet in den Kontext ihrer Kämpfe. Und heute sagte eine Bekannte zu mir, sie war doch sehr ergriffen von den Veranstaltungen oder von der Auftaktdemonstration. Und sie meinte, klar, eigentlich sind es sozusagen die indigenen Völker und Gruppen, die hier anwesend sind, die uns eingeladen haben. Denn das ist ihre Region.
Genau, die haben uns eingeladen und die wissen auch ganz genau, wer gekommen ist und wie man mit den Leuten umzugehen hat, hat man so ein bisschen den Eindruck. Also ein wirklicher Umweltdiskurs aus dem Regenwald, also den gibt es hier bestimmt noch keine 20, 30 Jahre. Das ist tatsächlich eine Sache, die sich die Leute auch angeeignet haben, wo sie genau wissen, wie sie Mittel akquirieren können für ihre Projekte, um Unterstützung zu bekommen in ihren Gemeinden. Und dass sie das gut beherrschen, das haben sie gestern bewiesen.
Ja, dazu muss man vielleicht nochmal sagen, das ist halt tatsächlich dieser Unterschied. Ne, vielleicht nochmal irgendwie darauf hinzuweisen. Einerseits dieser Umweltdiskurs, der tatsächlich noch nicht so alt ist, aber andererseits natürlich eine jahrhundertealte Tradition, ohne diesen großen Diskurs Natur nachhaltig zu bewirtschaften und zu bewahren. Das ist doch sehr eindrucksvoll.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und heute ist es dann so richtig losgegangen mit dem Weltsozialforum. Also es ist auch der erste Tag, wo man den Eindruck hat, hier passiert was, okay, die Demo, aber an den Unis, an den Austragungsorten ist es heute zum ersten Mal so richtig voll. Die verschiedenen Bühnen, die verschiedenen Orte, wo Veranstaltungen stattfinden, sind gut besucht. Und ab heute Morgen, ab 8:30 ist ja eigentlich schon die Hölle los.
Ja, es ist sehr, sehr voll. Es ist auch sehr, sehr, sehr heiß. Und es macht Spaß, die ganzen Leute zu sehen. Und ja, davon werden wir noch ein bisschen mehr erzählen im Laufe der Sendung.
Genau, unser Programm für heute sieht vor, jetzt ein bisschen Musik zu spielen. Wir haben diesmal nur Musik von den verschiedenen Veranstaltungen, die hier heute früh stattgefunden haben. Das war so ein bunter Kulturkarneval, könnte man sagen, der aber thematisch mit den verschiedenen Veranstaltungen des Forums verknüpft war. Also Gemeinden, Gruppen, die sich vorgestellt haben, ihre Probleme, woher sie kommen, was für Erwartungen sie vom Forum haben. Und danach haben sie dann ein kleines Kulturprogramm gemacht, Theaterstücke, Musik, Tanzperformance. Performance ist alles Mögliche und wir haben das ein bisschen aufgenommen und steigen jetzt direkt ein mit einer Gruppe aus dem Nordosten von Brasilien. die nennen sich Batucada do Norte und die zeigen, dass es auch noch mehr Musik gibt als den klassischen Samba, den es aus Brasilien gibt. Und damit machen wir jetzt weiter.
Parceria com a Escola de Samba Xodó da Nega, que também daqui a pouco nós vamos fazer uma apresentação em conjunto, tá? Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês gostem, tá? Muito obrigado. Menino que vem do lado de lá, é batuque do norte, é batuque Pará. Que batuque é esse menino que chama a minha atenção? Toda vez que bate forte, coro na palma da mão. Ele é irmão do samba, Siriá e Lundum, da batida do boi e do maracatu. Ele vem lá do norte, de passagem no sul, tá no exterior, com a nação urubu. Que batuque é esse menino que vem do lado de lá? É batuque do norte, é batuque Pará. Que batuque é esse menino que ganha a evolução? Toda vez que bate forte, coro na palma da mão. É batuque Pará. Que batuque é esse menino que chama a minha atenção? Toda vez que bate forte, coro na palma da mão. Ele é irmão do samba, Siriá e Lundum, da batida do boi e do maracatu. Ele vem lá do norte, de passagem no sul, tá no exterior, com a nação urubu. Que batuque é esse menino que vem do lado de lá? É batuque do norte, é batuque Pará. Que batuque é esse menino que chama a minha atenção? Toda vez que bate forte, coro na palma da mão. Pindo caverequê, os tambores do norte, trio manari. Na batida do boi, chama o pavulagem que eu quero seguir. Pindo caverequê, os tambores do norte, trio manari. Na batida do boi, chama o pavulagem que eu quero seguir. Pindo caverequê, os tambores do norte, trio manari. Na batida do boi chamar o pavo hoje que eu quero seguir. Pindo caverequê, de tambor e do norte, trio manari. Na batida do boi chamar o pavo hoje que eu quero subir. Pindo caverequê, de tambor e do norte, trio manari. Na batida do boi chamar o pavo hoje que eu quero seguir. Pindo caverequê, de tambor e do norte, trio manari. Na batida do boi chamar o pavo hoje que eu quero seguir.
Berichterstattung des Radioforums von
Brasilien. De Bolivia, Departamento de Pando.
Ups, hier gab es einen kurzen technischen Schnitzer. Gehe ich da gleich nochmal zurück. Das war schon ein bisschen früh. Ja, das waren die ersten Eindrücke hier, die Radio Onda, Radio Matraconda für euch gesammelt hat vom Weltsozialforum. Wir haben uns heute getrennt und sind unserer Wege gegangen, um so viel wie möglich an Eindrücken und Ideen und Wissenswerten aufzuschnappen. Was hast du denn heute früh so angestellt, Eva?
Also ich war, also man muss vielleicht vorher mal sagen, heute ist ja der Panamazonische Tag, ein thematischer Schwerpunkttag, der extra sozusagen auf dem Forum eingerichtet worden ist. Erst heute Nachmittag begannen dann auch die normalen Veranstaltungen und es gab hier verschiedene so Bühnen, auf denen dieser Panamazonische Tag begangen wurde mit verschiedenen thematischen Schwerpunktsetzungen. Ich war auf dem an der Bühne, wo es vor allen Dingen um Klimawandel, um Energiemodelle, Energiepolitik im Amazonas geht, um Ernährungssouveränität und Sicherheit. Dort habe ich mich rumgetrieben. Und du?
Ja, ich bin zu einer Bühne gegangen, wo es vor allem um Sklavenarbeit, die in Brasilien gehen sollte, aber auch um die Kriminalisierung von sozialen Bewegungen. Und das Ganze fing spät an, weil es heute mal einen generellen Stromausfall gab, heute früh als erstes. Und dann ging es erstmal los mit Musik und Musik und Musik. Und wir haben alle gedacht, wann beginnt denn das eigentliche Programm? Bis ich dann rausgestellt habe, dass es eigentlich eine kulturelle Vorstellung von den verschiedenen Gemeinden und Gruppen war. Und es gar nicht so sehr um inhaltliche Fragen ging, denn die sollen heute Nachmittag dann so aufs Podest kommen. Es war nochmal ein Angebot, Leute kennenzulernen und sich einen ersten Eindruck zu machen.
Ja, genau, die Gruppen haben sich vorgestellt und es wurde dann schon mal kurz angesprochen, was eigentlich gerade ihr Ansinnen ist, mit welchen Themen sie hier auch hinkommen, also gerade die indigenen Gruppen. Und ich denke mal, da können wir jetzt auch ein paar Eindrücke weitervermitteln, oder?
Genau, also fangen wir mal an mit dem ersten kleinen Interview, was wir heute für euch gesammelt haben.
Sí, efectivamente, estoy desde Bolivia, departamento de Pando. Nosotros también vamos a ser afectados por la represa que va a construir en Madeira, ¿no? Digo Madeira, vamos a ser afectados porque la represa de la Cachola Esperanza va a afectar las comunidades bolivianas, las comunidades indígenas y campesinas de Bolivia. Hemos estado en el encuentro en Río Branco y de ahí hemos venido para que el mundo sepa, para que el mundo vea de que vamos a ser afectados como bolivianos y brasileros y peruanos. Desde el 2002 venimos haciendo encuentros en busca de esta liberación. Estamos tratando de ver la manera de cómo ahora el mundo sepa que vamos a ser afectados. Nuestros animalitos se van a desaparecer, nuestra vida va a cambiar, van a haber gente que se van a mudar, van a salir de su comunidad, ahora de que ya están tituladas y ya se van a salir de su lugar, va a quedar inundado el bosque, ¿ya? Los peces se van a ir, se van a acabar, van a aparecer más víctimas de enfermedades. Me satisface de estar aquí porque yo puedo manifestar al mundo mi necesidad, mi pobreza.
Hay una política los conflictos que hay de gobiernos en la cual han concesionado mucho.
Ja, das war eine Stimme, die hier heute eingefangen wurde von mir, als ich mich unterhalten habe mit einem Bolivianer, und zwar kommt er aus Pando. Und Sie sind vor allen Dingen hier, weil Sie sich wehren gegen ein Staudammprojekt, und zwar am Rio Madeiro. Das ist ein Seitenarm des Amazonas. Sie arbeiten schon seit rund 2000 gegen dieses Projekt, seit es bekannt geworden ist. Und was ganz wichtig war, ist, dass es halt tatsächlich schon Allianzen hier gibt, denn dieses Staudammprojekt wird nicht nur Brasilien betreffen, nicht nur Bolivien betreffen, sondern auch Brasilien, also es wird große Teile überschwemmen, und es hat schon für diplomatischen Zwist auch gesorgt zwischen Brasilien und Bolivien. Also Evo Morales hat sich auch über dieses Projekt beschwert, und unser Interviewpartner, der erzählt halt, was es für Auswirkungen haben wird. Also er sagt, klar, sie sind betroffen als indigene und kleinbäuerliche Gemeinden. Wenn dieser Staudamm, der schon begonnen wird zu bauen, wirklich gebaut und fertig gebaut ist und dann in Betrieb geht, dann wird es so sein, dass wahnsinnig große Gebiete überschwemmt werden. Sie werden wohl von ihrem Land wegziehen müssen. Es wird einen kompletten Wandel, Umbruch in ihrem Leben geben. Die Gemeinden werden auseinanderfallen, die Tiere werden nicht mehr da sein, wo sie vorher waren. Die Fische werden nicht mehr den Strom nehmen können, den sie genommen haben. Ja, und er sagt halt, er ist sehr froh, dass er jetzt hier sein kann. Es gefällt ihm sehr gut hier auf dem Forum, und es gefällt ihm gut, weil er eben der Welt mitteilen kann, was los ist bei ihnen, und auch von seiner Armut erzählen kann.
Klar. Wir haben ja heute verschiedenste Leute gesehen, die sich mit dem Thema Staudämm beschäftigen. Wir sind, glaube ich, auch beide über den gleichen Modelltisch gestolpert, wo so ein Staudammprojekt mal von oben zu sehen gewesen ist. Und das war schon überraschend. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute dort gegen Staudämme gewesen sind, sondern eher versucht haben, Befürworter zu finden. Hast du das auch so gesehen?
Ja, das war seltsam. Ich habe mich diesem Modellprojekt angenähert und dachte, das ist ja mal ganz interessant. Man sieht aus der Vogelperspektive, was hier wirklich für Projekte geplant sind. Das geht jetzt um das Projekt Belo Horizonte. Und dann stellte man auf einmal fest, oder stellte ich fest, der Mensch, der da über dieses Projekt spricht, ist jemand aus der Gewerkschaft. Er sagte, er hat mit der Regierung nichts zu tun. Das lasse ich jetzt mal so im Raume stehen. Mir wurde dann schon noch von anderen kommentiert, dass man das jetzt erstmal nicht ganz so glauben sollte. Und deren Aufgabe ist es, unter dem Label erneuerbare Energien für genau diese Staudammprojekte zu werben. Und auch seiner Meinung nach ist es so, seit die Militärdiktatur in Brasilien zu Ende ist, gibt es eigentlich kein Problem mehr mit solchen Projekten, weil jetzt werden die Leute einbezogen, jetzt gibt es da Möglichkeiten, darüber zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen und die Wünsche der Bewohner der Region mit einzubeziehen. Als ich ihn dann nochmal fragte, ob das tatsächlich so sei, weil man doch auch von vielen Projekten natürlich hört, dass es überhaupt nicht so ist und es keine Rücksprachen gibt.
Ja, wir haben auch oft jetzt schon gehört, also Thema Staudämme ist wirklich ein ganz großes Thema hier. Uns haben auch Leute aus Brasilien berichtet, dass es oft so ist, dass ein Staudamm erst dann auch landesweit wahrgenommen wird, wenn er kurz vor der Einweihung steht und dann wirklich nur noch fehlt, die Scherbe zu durchschneiden und irgendein Lokalpolitiker oder auch der Präsident dann drüber läuft. Also da gibt es wenig Transparenz, was solche Großprojekte angeht, und das ist auch ein Thema, um das es heute Nachmittag nochmal gehen wird, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen, was hier auch in der Region, aber nicht nur, für Infrastrukturprojekte geplant sind und wie dort lokale Bevölkerung konsultiert wurden, wie umweltverträglich das Ganze ist. Also das ist ein Riesenthema.
Ja, man muss auch nochmal sagen, ich war wirklich erschlagen von den Zahlen, die hier bekannt werden. Also wir hatten eine Unterhaltung mit einem Ethnologen, der hier schon lange forscht in Amazonien und der uns gesagt hat, es gibt an einem Fluss, einzig an einem Fluss, die Idee, 24 Staudammprojekte einzurichten. Natürlich sind die Flüsse hier riesig, ja, und sie sind sehr, sehr lang, aber das wird natürlich bedeuten, dass riesige Strecken, riesige Flächen des Amazonas wirklich einer Überflutung preisgegeben werden mit all den sozialen und ökologischen Kosten. Und das ist schon beängstigend, ehrlich gesagt, was hier geplant ist.
Ja, ich schlage vor, wir hören nochmal rein in den nächsten Interview-Schnipsel, den du uns mitgebracht hast. Ich glaube, das ist diesmal eine Frau aus Ecuador. Und hören wir einfach mal rein.
Hay una política de gobiernos en la cual han concesionado muchos espacios territoriales para extraer las minerías. Los recursos naturales, la tala de árboles que existen, entonces, y para eso también ha sido quizá expropiar los espacios de vida de los pueblos indígenas que ha dado. Entonces, no es posible controlar este cambio climático, no es posible equilibrar. Si es que no cambiamos el comportamiento humano, si las políticas de Estado no cambiamos, pensando en la vida de todos y de todas.
Ja, das war eine Frau aus Ecuador, die hier ist, und sie hat eben nochmal erzählt, wie es in ihrem Land gerade aussieht. Also sie sagt, die Regierungen in Ecuador haben immer schon große Landflächen sozusagen preisgegeben, also den indigenen Gemeinden entrissen. Da geht es dann darum, dass Bäume gefällt werden, da geht es darum, natürliche Ressourcen abzubauen und aus dem Land rauszuholen. Es geht um ganz viele Minenprojekte, Bergbauaktivitäten, und sie sagt halt, der Lebensraum der indigenen Völker wird quasi ihnen enteignet. Und was das Thema Klimawandel angeht, was ja hier sowieso ein großes Thema ist, da hat sie dann gesagt, Klimawandel zu stoppen, das wird nur funktionieren, wenn man tatsächlich die Politik ganz anders gestaltet. Und wenn Regierungen dieser Welt natürlich da auch was ganz anderes vornehmen, aber das ist so, wie dieses System im Moment funktioniert, ihrer Meinung nach nicht zu einem Stopp des Klimawandels oder zu einem Ausbremsen kommen wird.
Mhm. Und in Ecuador prallen da die Gegensätze im Moment auch ganz hart aufeinander. Also auch gestern zur Demo gab es einen kurzen Zwischenfall über den Eklat, wo tatsächlich die Indigenas, die aus Ecuador angereist waren, gebeten haben, die Anwesenden, die Politik von Präsident Rafael Correa ein bisschen kritischer unter die Lupe zu nehmen. Der zählt ja immer mit so einem 3-4-5 Gestirn, wie man will, von den linken Parteien hier in Lateinamerika, denen man eine sehr fortschrittliche Politik unterstellt. Und Correa ist aber bei den Indigenas zu Recht, wie man sagen kann, in Ungnade gefallen. Und die haben halt gefordert, von den anderen Leuten ihn auch als persona non grata zu erklären. Eva, kannst du nochmal erklären, was da genau der Hintergrund ist auch?
Ja, da geht es um Auseinandersetzung um die neue Verfassung, die ja per Referendum angenommen worden ist. Es gibt da einfach Unzufriedenheiten. Also die Indigenas kritisieren, es sind viel zu viele Kompromisse geschlossen worden. Es gibt auf dem Bereich natürliche Ressourcen und Umgang mit Territorien Politiken, die ihnen auch unter Correa nicht passen. Also Ecuador ist ja bekannt dafür, dass es im Moment ein Projekt gibt, wo versucht wird, durch das Einholen internationaler Gelder Erdölreserven im Boden zu lassen. Das Projekt hat aber so bisher nicht funktioniert. Und es gibt einfach in weiten Teilen des ecuadorianischen Urwalds tatsächlich Erdölförderprojekte, die da ja sozusagen Wüsten und Zerstörungen hinterlassen haben. Natürlich, denke ich, muss man immer auch nochmal in einen Anbetracht ziehen, dass Correa ja auch nicht jemand ist, der da alleine nur rumregieren kann, wie es ihm passt. Es gibt da natürlich politische Konstellationen, es gibt da andere Machtgruppen, die versuchen, Sachen auszubremsen. Aber gut, ich will das jetzt überhaupt nicht entschuldigen, aber ich denke, man muss es so ein bisschen natürlich auch in Relation setzen. Aber das sind so die beiden Pole.
Mhm. Klar. Also wie ihr bestimmt schon mitbekommt, also Lateinamerika, Brasilien natürlich ganz besonders, sind sehr präsent, sowohl in den Themen als auch in den Vertretern und Vertreterinnen, die hierher geschickt wurden und die angereist sind zum Weltsozialforum. Aber man trifft mitunter auch Leute aus Afrika, die, wie gesagt, nur eine kleine Zahl hierher gefunden haben. Warum? Also klar, eine lange Strecke, ein teurer Flug, das kann man sich gleich denken. Aber wir werden auf alle Fälle nochmal nachhaken, auch in den nächsten Tagen, um zu schauen, was ist da passiert. Also warum hat es wieder nicht geklappt, was man sich ja bei jedem Weltsozialraum vornimmt, mehr Leute aus Afrika und auch aus Asien hierher zu bekommen. Aber hören wir deshalb mal rein. Wir haben uns deshalb ganz besonders gefreut, eine Frau aus Kenia vor das Mikrofon zu bekommen.
My name is Naimi. I'm from Kenya. The situation is not really friendly because most of our land, that is the territory, is being occupied in the names of national parks by the government. And most of the land which we live is a trust land, which means that it's a government-owned land. And the areas which he lives are not developed. There are no roads to access the main town. Health facilities is a problem, and even communication is a problem. Having in mind that this is a world that we are living in, it's a fast. So it's really, really a challenge. And it's really a problem. Even we coming from Kenya, we're really facing a lot of problems. And this is the issues on policy, and we really need a better policy that favors indigenous people all over the world. It's my first time to participate in this World Social Forum. And the main thing I see is that the Amazonia, particularly the indigenous people, because of the community I come from, are really struggling, and we are here to show them solidarity in their struggle, particularly in their territories, which are not being respected by their own government. The mines are being constructed in their own land. So we think that it's something that has to be pressed to the government to respect them. It's their own land. If they are displaced there, where are they going to go?
Ja, das war Naimi aus Nordkenia. Sie ist, wie sie mir erzählt hat, eine Samburu. Sie erzählt am Anfang so ein bisschen davon, wie das eigentlich bei ihnen ist. Also es gibt bei ihnen auch, sie leben auf Land und in Territorien, das der Regierung gehört. Und das hat zur Folge, dass da entweder auch sozusagen Land von anderen genutzt werden kann, einfach ohne, dass sie gefragt werden. Aber vor allem sagt sie, es ist von der Regierung genutzt, aber es wird eigentlich überhaupt nichts investiert in eine Infrastruktur. Es gibt keine Straßen, es gibt keine Gesundheitseinrichtungen oder ja Vorsorge. Und auch Kommunikation ist ein ganz, ganz großes Problem. Und sie fordert eben, dass es insgesamt eine bessere Politik geben muss für indigene Leute. Und da sagt sie eben auf der ganzen Welt. Und für sie war es das erste Mal, dass sie jetzt zu einem Weltsozialforum kam. Sie hat gesagt, sie ist hier auch wirklich, um die Kämpfe im Amazonas zu unterstützen, um ihre Solidarität auszudrücken. Sie hat nochmal betont, dass sie wirklich feststellt, dass die Leute hier in Amazonien sehr, sehr kämpferisch sind Und es geht eben darum, den Regierungen zu zeigen, dass sie so nicht mehr weitermachen können und ja, gemeinsam solidarisch dafür einzutreten.
Ja, spannend.
Ja, ich fand das auch sehr spannend, vor allem, weil man sagen muss, das hat schon ein bisschen was Seltsames natürlich auch gehabt. Also ich habe sie dann irgendwann gesehen und man merkt einfach, das Weltsozialforum hier ist absolut brasilianisch dominiert. Und wenn man dann Leute aus anderen Ländern sieht, das ist dann wirklich selten. Also zumindest war es auf meiner Veranstaltung so. Also sagen wir mal so aus anderen Kontinenten, nicht aus anderen Ländern, sondern sagen wir mal, es ist brasilianisch und lateinamerikanisch geprägt. Naja, es war dann schon auch so, dass sie ist in ihrer traditionellen Tracht dort gewesen, sehr, sehr großes Aufsehen erregt hat und zum Teil, meine persönliche Meinung, fand ich das auch ein bisschen seltsam, weil sie konnte keine 2 Meter laufen, ohne dass sich wirklich 5 bis 10 Personen um sie rumgestellt haben von den Forumsteilnehmern, um sie abzufotografieren. Es war wirklich eine etwas absurde Situation.
Ja, also man könnte sagen, also ein bisschen salopp gesagt, das hatte ich schon manchmal ein bisschen was von Safari-Tour, auch was die Leute mit den Fotoapparaten vor den Bühnen abziehen, wenn Veranstaltungen stattfinden. Also klar, aber bei den Größenordnungen ist es auch kaum anders zu haben, also einen Kreis zu bilden oder sich anderweitig anzunähern. Und man sitzt dann immer so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Also das war auch mein Eindruck. Aber gut, es gibt auch viele, die sich hier gerne präsentieren und reproduzieren. Also es gibt auch eine Ecke, wo die ganzen Organisationen kleine Stände angemietet haben, um über ihre Arbeit zu informieren. Da trifft man dann auch viele Leute aus Deutschland, Vertreter aus Deutschland, also die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist hier, die Friedrich-Ebert-Stiftung ist hier, die Hans-Seidel-Stiftung habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht sind die auch hier lieber nach Davos gefahren, wir wissen es nicht, aber sonst die großen Player, Amnesty International und Greenpeace sind natürlich auch mit an Bord. Und dann auch kleinere NGOs, die sich die Mühe gemacht haben, oder Organisationen, hier einen Stand aufzubauen und über ihre Situation zu informieren. Es gibt auch eine große Ecke für solidarische Ökonomie und Produkte, die so hergestellt werden, also von Schmuck und Handtaschen und T-Shirts, aber auch Bücher, die produziert werden hier in alternativen kleinen Buchverlegen. Also die nächsten Tage werden wir auch, was das angeht, noch viel zu stöbern haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch nochmal hinzufügen, wir hatten eigentlich auch für diese Sendung, ihr habt ja diesen kurzen Schnipsel gehört über von dem Bolivianer, der über das Staudammprojekt erzählt. Das ist jetzt ein bisschen schade. Wir hatten ihn eingeladen und auch jemand, ein Vertreter von der brasilianischen Gruppe, zu uns zu kommen, hier ins Studio und uns nochmal genauer von diesem Projekt zu erzählen. Aber wie das hier so ist, also es laufen Tausende von Menschen rum, man trifft Verabredungen und dann kann man nur hoffen, dass sie auch eingehalten werden. Und in diesem Fall sind sie leider nicht eingehalten worden. Aber gut, so ein bisschen konnten wir euch ja, glaube ich, rüberbringen, ja, worum es denn also in diesen Kämpfen und mit dieser Problematik auch geht.
Ja, morgen nehmen wir dann die Leute einfach an die Hand und schließen hier die Studiotür zu, wenn sie einmal drin sind, und dann wird nichts mehr schief gehen, hoffe ich. Ab morgen werden wir auch Unterstützung bekommen von Astrigi, unserer Kollegin, die auch aus Deutschland hergekommen ist und die seit 2 Jahren bereits in Brasilien lebt, spricht sehr gut Portugiesisch, und die hat uns versprochen, 2 Gäste mitzubringen von der Landlosenbewegung, von der MST hier aus Brasilien, um mal zu erzählen, wie da die Situation ist. Die haben hier ein eigenes Camp aufgeschlagen, wo sie mit ihren Leuten sind. Die tauchen dann immer auf, auch in großen Blöcken mit Demonstrationen hier zwischen der Demo. Das ist eine soziale Bewegung, die ein riesiges Mobilisierungspotenzial hat. Das ist einer von den stärksten oppositionellen politischen Spielern hier in Brasilien, und die haben es mit der Regierung Lula nicht so leicht gehabt, wie sie sich das vielleicht anfangs erhofft haben, aber dazu gibt es dann morgen mehr. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erst nochmal mit ein bisschen Musik weiter und sind in ein paar Minuten gleich zurück. Musik gibt es jetzt nochmal von Cidade Negra, die vorhin schon die Batucada do Norte gespielt haben. Diesmal ist es eher ein Medley, wo sie auch nochmal verschiedene Rhythmen, die hier im Nordosten und auch im Amazonas teilweise von Brasilien beheimatet sind, vorstellen werden. Und schon geht's los.